Wir werden heute weitermachen im Titusbrief. Ich möchte direkt damit beginnen, den kommenden Abschnitt zu lesen, der heute nicht vollständig behandelt wird. Ich werde gleich sagen, inwieweit und warum. Aber wir gehen zum Titusbrief in das erste Kapitel und ich lese die Verse 5 bis 9 vor. Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Dort schreibt Paulus an Titus Folgendes. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, man eine Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. In diesen Versen, wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, dass Paulus mit einem längeren Gruß einsteigt, auch um eben seinen Mitstreiter Titus zu ermutigen für die schwere Aufgabe, die jetzt vor ihm liegt. Und nun beginnt er, Anweisungen zu geben, wie er nun diesen Dienst dort tun soll. Er hat ihn, wie es hier steht, zurückgelassen, um das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Paulus ist weitergereist, um woanders weiter seinen Dienst zu tun. Titus sollte noch eine kurze Zeit dort bleiben, denn er schreibt auch am Ende des Briefes, in 3 Vers 12, wenn ich aber Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Also er soll noch in relativ kurzer Zeit dort das Letzte beheben, dass man sie guten Gewissens allein lassen kann. Und hier wird speziell nun eine Sache genannt. Das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und, was speziell genannt wird, und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Und das wird wohl die Hauptaufgabe gewesen sein, der Titus jetzt nachkommen sollte, denn das ist eben eine Aufgabe, die man noch in einer gewissen Zeit erledigen und dann abreißen kann. Und anschließend in den Versen 6 bis 9 hatten wir gelesen, sagte eben, nach welchen Kriterien er diese Männer aussuchen soll. Und auch der übrige Brief, in dem ja Paulus Titus Anweisungen gibt, wie er nun mit den Christen auf Kreta umgehen soll und was er sie lehren soll, kann auch in Verbindung damit gesehen werden, denn das, was Titus dort tun sollte, ist natürlich das, was nach seiner Abreise die Ältesten dort tun sollten. Diese sollten dann diese Arbeit fortführen, die von dem Apostel und seinen Mitarbeitern dort begonnen wurde. Wir sehen, der Text umfasst hauptsächlich die Auswahlkriterien für diese Ältesten. Aber diese möchte ich nächstes Mal betrachten und heute genau darauf eingehen, dass wir auch wirklich, denn es ist ja so kurz gesagt, er soll das, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen. Also, kurz gesagt, ist die Aussage, die dem zugrunde liegt, wo keine Ältesten sind, herrscht Mangel. Wo keine Ältesten sind, herrscht Mangel. Und die Frage, die das natürlich aufwerfen muss, ist, was mangelt denn ohne Älteste? Warum mangelt es ohne Älteste? Und wie äußert sich das? Was sind Älteste? Wie beheben sie genau das? Und genau darauf möchte ich heute im Grunde näher eingehen. Und noch tiefer, denn dieses Vorgehen wirft eigentlich auch noch, wenn man tiefer darüber nachdenkt, nochmal eine andere Frage auf, nämlich, wie Christen ihr Christenleben führen sollen und wie letztlich Gemeinde eigentlich aussieht. Und darauf möchte ich heute näher eingehen. Ich will die Notwendigkeit und den Nutzen von Ältesten darlegen oder eigentlich noch tiefer die Notwendigkeit und den Nutzen davon, wie Gott will, dass seine Kinder miteinander leben. Wie und die Notwendigkeit und den Nutzen davon. Das ist natürlich ein gewisser thematischer Ausflug, weshalb wir uns nicht dauerhaft in diesem Text befinden müssen, denn diese Wahrheit, die hier zum Ausdruck gebracht wird, wird an anderen Stellen dann auch näher erläutert. Ich habe das Ganze in drei Punkte eingeteilt, die ich betrachten werde. Der erste, erstmal die Frage, was ist ein Christ und was ist Gemeinde? Der zweite, was ist ein Ältester und was sind seine Aufgaben? Und der dritte, was ist Gottes Ziel mit der Gemeinde und mit Ältesten? Das sind die drei Punkte, die ich heute behandeln möchte, um eben diesen Punkt auszuführen. Das erste, was ist ein Christ und was ist die Gemeinde? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der die Wahrheit über Christus glaubt, ganz einfach gesagt. Christ kommt von Christus. Jemand, der glaubt, um das nochmal in kurze Worte zu fassen, was ihr alle hoffentlich wisst und glaubt, dass er glaubt über Gott, dass es einen Gott gibt, einen persönlichen Gott, einen Schöpfer von allem, dass er glaubt von sich selbst, dass er als Mensch diesem Gott verantwortlich ist, aber ebenso sieht, dass er dieser Verantwortung nicht nachkommt und daher ein dem Zorn unterworfenes Geschöpf ist über Christus, dass er wahrer Gott ist, der wahre Mensch wurde und stellvertretend für mich starb und darüber, wie mir das zuteil wird, dass allein durch Glauben daran ich gerettet werde, ohne Werke. Wer glaubt, bekommt ewiges Leben und Frieden mit Gott. Das Evangelium, ganz kurz gefasst, in wenigen Worten. Wer das glaubt, ist Christ, wer das nicht glaubt, ist kein Christ. Wer das glaubt, hat ewiges Leben, wer das nicht glaubt, hat kein ewiges Leben. Wer das glaubt, hat die Herrlichkeit zu erwarten, wer das nicht glaubt, hat das Gericht und die Verdammnis zu erwarten. Ganz kurz und einfach gesagt, das ist ein Christ. Es braucht keine Zusätze, es braucht keine Kirchen- und Gemeindezugehörigkeit, um diese Errettung zu erlangen. Es braucht ebenso keine Taufe oder sonstige Riten, um diese Errettung zu erlangen, die wir durch den Glauben an Christus haben. Ewiges Leben und Frieden mit Gott. Vergebung von Schuld und Sünde. Und doch, auch wenn weder Taufe noch Gemeinde- oder Kirchenzugehörigkeit nötig sind, ist beides etwas von Christus Gebotenes und somit ist Zuwiderhandeln Sünde. Bei der Taufe wird das wahrscheinlich niemand bestreiten, bei der Gemeindezugehörigkeit vielleicht doch eher. Und deshalb werde ich diesen Punkt jetzt auch gleich näher ausführen, nämlich, das war ja, was ist ein Christ, das haben wir, und jetzt, ab was ist die Gemeinde oder was ist Gemeinde? Zuerst möchte ich dazu aber ein falsches Zitat nennen, was es eben nicht ist. Und das ist auch der Punkt, warum eben dieser Punkt so sehr auf Ablehnung stößt, weil er so sehr ins Gegenteil verkehrt wurde durch die Großkirchen, speziell die katholische. Und das Kirchenverständnis der katholischen Kirche basiert zu einem großen Teil auf einem Satz, den ein gewisser Cyprian von Karthago bereits im 2. Jahrhundert nach Christus, im 3. Jahrhundert, Anfang des 3. Jahrhunderts gesprochen hat und bis heute in jedem katholischen Lehrbuch zu finden ist. Nicht kann Gott zum Vater haben, wer die Kirche nicht als Mutter hat. Also du kannst nicht ein Kind Gottes sein, wenn du nicht auch gleichzeitig ein Kind der Kirche bist. Und das ist falsch. Das ist nicht das, was ich hier sagen möchte. Wie gesagt, ein Christ ist der, der an Christus glaubt. Das bringt ihn in Beziehung mit Christus, das allein. Aber dennoch ist der Christ danach eben aufgefordert, Christus nachzufolgen. Und das bringt uns zur Frage, was ist Gemeinde? Und ich möchte jetzt in ein paar Punkten die Unverzichtbarkeit der Ortsgemeinde für einen Christen herausstellen, indem ich vier Punkte dazu aufzähle. Der erste, der ja, wozu wir gar keine Stelle aufschlagen müssten, ist erstmal folgender. Im Neuen Testament gibt es kaum eine Schrift, die nicht an eine Ortsgemeinde gerichtet ist. Allein das sollte uns erstmal ins Nachdenken bringen. Alle Paulusbriefe außer dem Philemonbrief und die Offenbarung sind direkt an Ortsgemeinden gerichtet und beim Philemonbrief wird eine Gemeinde in seinem Haus vorausgesetzt. Und auch in den meisten anderen Briefen sehen wir, dass Gemeinden vorausgesetzt wurden, wo die Gläubigen zusammenkommen. Und genauso sehen wir in der Apostelgeschichte, dass überall, wo die Apostel gewirkt und verkündigt haben, Gemeinden gegründet wurden. Das stand nicht zur Debatte. Erstmal als relativ logischer Grund. Der zweite Punkt, sie ist zum Segen gegeben. Dafür möchte ich, dass wir 1. Korinther 12, ab Vers 12 mal aufschlagen und ich lese ein paar Verse daraus. Es wird jetzt leider heute ein wenig in die Blätter. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. 1. Korinther 12, ab Vers 12. Wo Paulus an die Korinther schreibt. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Dieser Abschnitt lehrt uns recht einfach, oder eine recht einfache Tatsache an dem Bild des Leibes. Gott hat Christen so gemacht, dass einer den anderen ergänzt und somit auch einer den anderen braucht. Fuß kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Christen brauchen einander. Das ist erstmal die grundlegende Wahrheit. Natürlich ist das jetzt noch nicht der Beweis dafür, dass die Ortsgemeinde, so wie wir sie eben verstehen und leben, geboten ist, aber es ist erstmal die Grundlage, die das Ganze schon sehr nahe legt und notwendig macht. Man braucht einander und es schließt auf jeden Fall schon mal aus, dass ein Christ sein Christsein komplett für sich alleine lebt. Natürlich gibt es heute viele andere Formen, die man dann vielleicht heranzieht als Erklärung und sagt, ich profitiere von lehrenden Gliedern über das Internet. Oder ich habe da christliche Freunde und da christliche Freunde und wir ergänzen uns auch. Aber dennoch ist dieser Punkt damit schon mal belegt, man kann nicht alleine Christ sein, so leben, wie es von Gott gewollt ist. Dann ein dritter Punkt, der Gemeindebesuch ist wörtlich geboten. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Also bis jetzt, Christen brauchen einander. Der nächste Punkt, Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also hier ist jetzt ganz klar diese Aufforderung. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Also das ist eine Versammlung, das ist meine Versammlung und die soll ich nicht verlassen. Das bedeutet erstens, der Schreiber des Hebräerbriefs setzt voraus und geht davon aus, dass überall wo Christen sind, sie sich auch versammeln und sagt, es ist falsch, diese Versammlung zu verlassen. Jetzt wird dem zweierlei entgegengesetzt von Leuten, die das anders interpretieren würden. Einmal, ja, hier geht es in erster Linie nicht um Gemeindebesuche, hier geht es darum, dass diese Judenchristen sich wieder vom Christentum abwenden wollten. Und es würde allgemein darum gehen, dass sie sich vom Glauben abwenden. Nun, das ist natürlich teilweise wahr, aber dennoch ist hier die wörtliche Aufforderung, nicht die Versammlung zu verlassen. Denn es ist auch ja, wahrscheinlich, dass manche dieser Judenchristen auch einfach ihr Christsein nicht mehr öffentlich leben wollten und es verbergen wollten und darum einfach die Versammlung, also nicht mehr die Versammlung besuchen wollten, um nicht in Bedrängnis zu kommen. Er sagt, nein, haltet daran fest, an dieser äußerlichen Gemeinschaft. Also es ist ganz klar, dass hier eine bestimmte Versammlung, die auch wirklich meine ist, vorausgesetzt wird, die ich besuchen soll. Was hier jetzt natürlich noch nicht gesagt ist, wie diese Versammlung gestrickt sein soll, aber es ist eindeutig gelehrt, ein Christ soll eine Versammlung haben und diese auch nicht aus niederen Gründen verlassen. Nun kommen wir zum vierten Punkt, der ein paar mehr, den ich mit ein paar Stellen belegen möchte, ist unter anderem auch diese. Ohne eine örtliche Versammlung ist es nicht möglich, allen Geboten nachzukommen, die uns das Neue Testament ab dem Einzelnen gibt. Und die ersten davon sehen wir schon in diesen Versen. Und das geht nochmal in die Richtung, man kann nicht alleine leben. Er sagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, und lasst uns aufeinander Acht geben. Das ist ein Gebot, Christen sollen aufeinander Acht geben. Ich kann nicht für mich alleine aufeinander Acht geben. Damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Christen haben, ja, es ist nicht nur, man braucht den anderen, sondern man hat auch Verantwortung dem anderen gegenüber. Die Verantwortung, aufeinander Acht zu geben und einander anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken, ist ein Gebot und das kann ich nicht für mich alleine halten. Es gäbe jetzt noch mehrere solche Einanderstellen aufzuschlagen, aber ich denke, jeder, der ein wenig sich in der Bibel auskennt, weiß, dass die Briefe davon ja damit sehr stark gewürzt sind. Und diese Stelle reicht natürlich schon, um zu zeigen, dass wir Verantwortung füreinander haben. Aber das zeigt uns immer noch nicht, wie die Versammlung gestrickt sein soll. Darum dazu noch ein paar Stellen. Zuerst Matthäus 18, Vers 17. Dort steht, und ihr wisst das, die am Bibelabend da sind, wir tun uns schon länger mit diesem kompletten Kapitel auseinandersetzen. Ich lese ab Vers 15, damit alle den Zusammenhang haben. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das heißt, hier wird das Gebot gegeben, wie mit Sünde aneinander umzugehen ist. Und ein Schritt davon, bei gravierenden Dingen, ist es eben der Gemeinde zu sagen. Und auch das setzt voraus, dort ist eine Gemeinde und dass das nicht ein loser Zusammenschluss ist, sondern dass das wirklich eine feste Gemeinschaft ist, wo dann auch wirklich gemeinsam auf jemanden zugegangen werden kann, Druck ausgeübt werden kann, wo man eines Sinnes ist, auch über so eine Sache, und die dann auch gemeinsam eine Entscheidung fällen kann, dass eine Person eben wie ein Heide und ein Zöllner ist. Und das heißt letztlich, dass man eine Person ausschließt, ebenso sind die folgenden Verse, ich lese sie noch. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Es würde jetzt zu viel Zeit kosten, diesen Text komplett auszulegen, und das wird eh die kommenden Wochen geschehen am Bibelabend. Aber was hier letztlich gesagt wird, ist, könnte man grundsätzlich sagen, dass hier der Versammlung der Gläubigen besondere Verheißungen gegeben werden. Natürlich haben wir als Einzelne auch schon die Verheißung, dass Gebet erhört wird, aber hier wird diese Verheißung nochmal in besonderer Weise der Versammlung gegeben. Und ebenso, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, auch als Einzelner habe ich die Verheißung, dass Christus alle Tage mit mir ist, aber die Versammlung hat diese Verheißung nochmal in besonderer Weise. Und nun noch zu einem anderen Punkt, der jetzt auch noch mehr wirklich die Zusammensetzung dieser Versammlung deutlich machen soll. 1. Timotheus Kapitel 5. Die Verse 17 bis 22. Die Verse 3 bis 16 lese ich jetzt nicht, aber auch dort lesen wir davon, von einer organisierten Gemeinschaft, denn diese organisierte Gemeinde sollte sich um Witwen kümmern, die zu ihnen gehören. Und auch das verlangt eine gewisse Verbindlichkeit untereinander und eine gewisse Organisation. Aber lesen möchte ich speziell die folgenden Verse 17 bis 22, 1. Timotheus 5. Dort steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Hier gibt Paulus an Timotheus eine Reihe von Anweisungen, wie in der Gemeinde mit Ältesten umzugehen ist. Frage, wie soll ich diesen Anweisungen nachkommen, wenn ich in keiner Gemeinde bin, in der Älteste vorhanden sind? Allein es ist nicht nur, dass sie beschrieben werden, dass Gemeinden sind und dass dort Älteste sind und dass uns Kriterien gegeben werden, wie sie auszuwählen sind. Es werden uns auch spezielle Gebote gegeben, wie mit ihnen umzugehen ist. Wie sollte das befolgt werden, wenn keine da sind? Wir sehen hier einerseits die Ermahnung, ja, wie mit Klagen an sie umzugehen ist. Und andererseits, da möchte ich auch nur kurz etwas dazu sagen, denn dem kommen wir in der Form nicht nach. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre dienen. Und jetzt sagt er, was er damit meint, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es geht hier um die Entlohnung von Ältesten. Auch das wird hier nicht dem Ermessen der Gläubigen gegeben, sondern eigentlich ist es hier ein Gebot an die Gemeinde. Natürlich wissen wir von Paulus, wie er dem manchmal er selbst entschieden hat, das nicht zu tun, und dass das auch eben je nach Gemeindegröße mal mehr, mal weniger möglich ist. Aber da wir das nicht tun, wollte ich das hier auch nochmal betonen. Es ist von der Bibel so gefordert. Und die Frage ist dann natürlich, inwiefern man das annimmt oder nicht und inwiefern das möglich ist oder nicht, ganz klar. Aber um den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen, muss auch das offen gesagt werden können. Und in Galater 6,6 steht das nochmal deutlicher. Aber da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Noch eine andere Stelle zu Ältesten in der Gemeinde, Jakobus 5. Dort wird auch eine Anweisung gegeben, die Älteste voraussetzt. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank, das soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Jakobus 5, Vers 14. Also auch hier wird eine Anweisung gegeben, die nur erfüllt werden kann, wenn Älteste vorhanden sind. Genau. Fazit: Nur als Teil einer strukturierten Ortsgemeinde kann ich dem Neuen Testament in vollem Umfang treu bleiben. Dass das natürlich über die Kirchengeschichte, manchmal auch bedingt von Umständen, wenig, ja eben in der Form nicht immer möglich war, ist natürlich auch eine Tatsache. Sei es unter Verfolgung oder dergleichen, dass es nicht immer so möglich ist, so etwas so aufrecht zu erhalten. Und auch das mit der Entlohnung ist natürlich auch nicht immer machbar. Aber dennoch ist es das, wonach man im Ganzen streben sollte. Dann möchte ich noch etwas zur Struktur der Gemeinde sagen. Denn auch da wurden durch die Kirchengeschichte oft Fehler mit fatalen Folgen gemacht. Und das basiert mit auf dieser Titusstelle, deshalb möchte ich das kurz ankratzen, denn eigentlich dürfte es jedem von uns klar sein, dass das nicht stimmt. Nämlich ist die Behauptung von manchen Theologen, dass Paulus hier ein sogenanntes monarchisches Kirchenmodell lehren würde. Und das heißt letztlich einfach das, was die katholische Kirche macht. Ich habe meinen Pfarrer, der wie der Monarch, also der König über der Gemeinde ist, darüber noch weitere Strukturen. Warum? Weil hier sowohl Älteste erwähnt werden. Das griechische Wort heißt Presbyteros, daher leitet sich das Wort Priester ab. Und in Vers 7 wird das Wort Aufseher erwähnt, wovon das Wort Bischof kommt. Aber das ist eigentlich recht schnell widerlegt, nämlich auf der einen Seite, dass diese Begriffe in der übrigen Schrift austauschbar verwendet werden und auf der anderen Seite, dass der komplette Satz und der komplette Aufbau des Abschnitts völlig sinnlos und merkwürdig werden würde, wenn man jetzt wirklich hier unterscheiden würde. Und ich habe mir gedacht, ich lese das jetzt einfach mal, damit es deutlich wird, wie irrsinnig das ist. Ich lese jetzt für Älteste Polizist und für Aufseher Feuerwehrmann, damit ihr seht, wie verrückt das wäre. Er sagt, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Polizisten einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Feuerwehrmann muss untadelig sein. Also ein kompletter Themenwechsel mitten im Absatz. Das ist völlig irrsinnig. Außerdem wird es heißen, für die Priester wird es nur heißen, dass sie ja ihr Familienleben in Ordnung halten müssen und für die Bischöfe, die müssen dann auch charakterlich gut sein. Also völliger Unsinn hier. Wollte ich nur wenigstens erwähnt haben, aber wer darüber Näheres hören will, darüber hat der Simon vor nicht allzu langer Zeit gepredigt. In seinen Predigten über 1. Petrus 5, 1 bis 4 lässt sich da mehr darüber erfahren. Deshalb möchte ich da jetzt gar nicht größer drauf eingehen und nur erwähnen, das biblische Modell ist eine Gemeinde mit einer Mehrzahl von Ältesten, einer selbstverwaltenden Ortsgemeinde und was auch wichtig ist, was damals eben in diesem Kirchenmodell untergraben wurde, wo jede Person eine eigene persönliche Beziehung zu Christus hat. Wo ich nicht einen Pfarrer habe, der mich zu Christus vermittelt, sondern wo jeder selbst auch seine Beziehung zum Haupt hat. Aber darauf werde ich noch eingehen. Also, ein Christ ist jemand, der allein durch Glauben gerettet ist, aber die Gemeinde ist die Art, wie Gott möchte, dass diese Geretteten dann auch zusammen leben. Nun weiter, was ist ein Ältester und was sind seine Aufgaben? Und da möchte ich mich jetzt hauptsächlich im Titusbrief bewegen, denn dort wird viel dazu gesagt. Und eigentlich wird schon die Hauptaufgabe in unserem Abschnitt zusammengefasst, nämlich in Vers 9. Denn Paulus zählt mehrere Anforderungen auf, die sein Leben aufweisen muss. Aber dann nur in Kapitel 9 sagt er etwas, was er können muss. Und das ist folglich auch seine Aufgabe. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also seine Aufgabe ist zuallererst auf die Lehre gerichtet, auf die Verkündigung. Und das wird hier zweigeteilt. Einmal die gesunde Lehre, mit der er ermahnen soll. Und das ist auch das, was Paulus sehr gut als Vorbild gibt im Titusbrief, wie er eben einmal in Kapitel 2 und auch in Kapitel 3 einerseits sagt, wie er ermahnen soll zum praktischen Leben, wie alte Männer leben sollen, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen, wie sie zu leben haben. Und dann die gute Lehre als Grundlage davon gibt, das Evangelium der Gnade Gottes, wie Christus sich ein Volk eben erwählen und reinigen wollte, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und dann in Kapitel 3, wo er sagt, er soll sie lehren, sich in der Welt auch recht zu verhalten, indem sie sich unter die Regierung unterordnen und auch ihren ungläubigen Mitmenschen gegenüber, auch wenn sie Sünder sind, sich korrekt verhalten sollen. Warum? Denn auch wir selbst waren einst, wie er schreibt, unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten. Und doch hat uns der Herr allein aus Gnade und nicht aus Werken gerettet und gereinigt, sodass wir Erben des ewigen Lebens werden durften. Er gibt ein gutes Vorbild, wie eben das stattfinden soll. Sowohl die persönliche Ermahnung als auch die gesunde Lehre, die Basis von allem ist. Genauso muss er auch fähig sein, die Widersprechenden zu überführen. Und auch das wird viel angesprochen, gerade auch im Titusbrief. Ich lese die Verse 10 und 11 des ersten Kapitels. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Also, dort sind Irrlehrer und die machen auch den Kretern zu schaffen. Und auch das ist die Aufgabe der Ältesten, weshalb man sie braucht, dass solche in ihre Schranken verwiesen werden. Denn, wie man hier auch liest, sie waren schon dabei, ganze Häuser durcheinander zu bringen mit ihren Lehren. Und genau dafür braucht es auch Menschen, um dem zu wehren. Also die gute Lehre für die Gläubigen und die Zurechtweisung von Irrlehrern und, wie es hier heißt, Widerspenstigen. Genau. Das ist also die Hauptaufgabe, die Lehre. Der andere Teil ist auch die Leitung. Auch das kommt natürlich mit durch die Lehre. Wenn ich die Leute lehre, wie sie praktisch Christus nachfolgen sollen, dann gebe ich damit auch die Richtung dafür schon vor. Das Beispiel sagt ja auch in Kapitel 2, schafft quasi Struktur. Er soll die alten Frauen anleiten, die jungen Frauen zu belehren. Also er delegiert quasi. Und nur ein Beispiel dafür zu nennen, im 1. Timotheusbrief, wo es auch heißt, in Kapitel 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältesten. Die Weissagen werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber ich möchte einfach nur darauf eingehen, unter Handlegung der Ältestenschaft. Also sie haben auch Timotheus eingesetzt in seinen Dienst. Und eben zu dieser Leitung der Ältesten noch zwei Textstellen, die unseren, dem heutigen Europäern wahrscheinlich meistens nicht sehr gut schmecken, aber die eben doch in der Bibel stehen. Einmal Hebräer 13, Vers 17. Dort steht: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also hier steht, gehorcht euren Führern. Gehorsam ist nicht sehr beliebt heutzutage und doch ist es eben in der Schrift hier geboten. Und natürlich ist das nicht ein absoluter Gehorsam, wie es eben auch wieder in den katholischen Kirchen, in der katholischen Kirche praktiziert wird. Die Autorität der Ältesten basiert immer auf dem Wort und auf Entscheidungen, die daraus gefällt wurden. Und doch heißt es, wenn so eine Entscheidung eben auf dem Wort gefällt wird und nicht klar als Irrlehre deklariert werden kann, dann hat man sich ihnen zu fügen. Natürlich gilt auch hier die sogenannte Petrusklausel aus Apostelgeschichte 2. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn etwas klar gegen das Wort ist, dann darf man sich dem nicht fügen. Genauso wie auch bei der Obrigkeit. Man ist ihr untergeordnet, aber wenn sie etwas befiehlt, was klar gegen das Wort ist, dann hat man sich dem auch zu widersetzen. Und doch wird sowohl bei der Obrigkeit, als auch bei den Eltern, als auch bei vielen anderen Dingen das wahrscheinlich manchmal auch zu schnell herangezogen. Es geht darum, wenn Dinge wirklich ganz klar gegen das Wort sind und es nicht nur, wenn es Dinge sind, die ich anders sehe. Zum Beispiel, wenn jetzt heute einer sagt, ich glaube nicht an den Klimawandel, deshalb fahre ich mit meinem Diesel auch nach Stuttgart rein, ob das der Regierung passt oder nicht, dann zählt dort die sogenannte Petrusklausel nicht. Es geht nur darum, wenn es wirklich etwas ist, was klar gegen das Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes gebietet uns nicht, mit einem Diesel nach Stuttgart zu fahren. Genau, damit eigentlich, was ich auch jetzt schon vorweggenommen habe, wollte ich noch etwas sagen zu Kompetenzen und Grenzen von Ältesten, habe ich eigentlich schon gesagt. Sie haben die Verantwortung zu leiten, aber sind doch dem Wort Gottes untergeordnet. Und was ich zu dem Punkt auch noch wichtig fand, war ein Zitat von Benedikt Peters zu diesem Punkt aus dem Buch Weder Diktatur noch Demokratie, Führung und Unterordnung im Volk Gottes, wie diese Leitung auszusehen hat, nämlich auf Grundlage von 1. Petrus 5, Vers 3, wo steht, dass sie eben nicht über die Herde herrschen sollen, sondern als Vorbild vorangehen sollen. Und dort beschreibt er gut, wie diese Leitung und Führung aussehen soll. Älteste haben nicht Kraft irgendeines Amtes, sondern Kraft des Vorbildes, geistliche Autorität. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Weshalb Älteste nie nötigen, nie Zwang ausüben dürfen. Sie müssen stets Gewissen und Willen der Glaubenden in der frischen Luft der Freiheit und Mündigkeit der Kinder Gottes belassen. Hierin ist der Herr Jesus unser großes Vorbild. Er übte nie Druck auf seine Jünger aus, auch dann nicht, als er genau wusste, dass sie versagen würden. Er, der alle Autorität besitzt, war und ist nie autoritär. Das beschreibt gut das Wesen, wie eben diese Führung aussehen soll. Natürlich tut auch das nicht Gemeindezucht in wirklich krassen Fällen von Sünde ausschließen. Das ist dann leider wieder ein anderes trauriges Kapitel, was wir hoffentlich nie brauchen werden. Aber das ist die Art, wie Führung aussehen soll. Und natürlich, sei noch gesagt, ich denke, das ergibt sich, es geht um Führung der Gemeinde und nicht um Dinge, die die Führung der Gemeinde betreffen, speziell. Genau. An dieser Stelle nur zwei Dinge, die ich dazu festhalten wollte, zusammengefasst, um die zwei Extreme abzudecken. Durch starre Autorität wurde Irrlehren in der Geschichte oft Bahn gebrochen, falsche Bekenner wurden erzeugt und die Gemeinde ihre Aufgabe beraubt, indem man eben zwischen Geistlichen und Laien unterschieden hat. Auf der anderen Seite, durch Autoritätsphobie wurde ebenfalls Irrlehren Bahn gebrochen, weil eben Menschen, die auch noch nicht gefestigt genug waren, sich eben nicht der Lehre von weiseren Männern ausgesetzt haben und auch nicht den Dienst der anderen Geschwister in Anspruch genommen haben. Dadurch wurde auch Irrlehren Bahn gebrochen. Gläubige entziehen sich dem Dienst anderer und dienen ihnen nicht, wodurch sie selbst und die Gemeinde geschmäht werden. Zwei verkehrte Extreme. Gottes Plan ist ein gemeinsamer handreichender Dienst der Gläubigen, unterstützt durch Führung und Lehre von Ältesten. Also zusammengefasst, was ist ein Ältester? Ein vorbildlicher Gläubiger, der offiziell als Leiter in einer Ortsgemeinde eingesetzt ist. Was sind seine Aufgaben? Die Gläubigen das Wort lehren, die Gemeinde anleiten, Jesus nachzufolgen. Nur noch zum Schluss, wenn es auch schon sehr vorangeschritten ist, aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Was ist Gottes Ziel mit der Gemeinde und mit Ältesten? Und dort möchte ich jetzt speziell einen Abschnitt aufschlagen, nämlich Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Das ist der letzte Abschnitt für heute. Ist. Dort schreibt Paulus, und er, das heißt Christus, wir haben es alle, Epheser 4, ab Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und das ist das Ziel Gottes mit Gemeinde und auch mit Führung in der Gemeinde. Wir lesen am Anfang, er hat zuerst Apostel und Propheten und Evangelisten und auch Hirten und Lehrer gegeben, zu einem Zweck, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Diese Personen sind Gaben Gottes an die Gläubigen, die ihnen helfen und dienen sollen, Christus mehr und treuer zu dienen, dass der Leib dadurch erbaut wird. Und was bedeutet das? Einerseits, dass neue hinzugetan werden, wie auch das Vorhandene eben zu Christus hin wachsen. So wird der Leib der Gemeinde auf Erden erbaut. Und das ist Gottes Ziel mit Gemeinde und mit seinem Handeln heute auf Erden. Darum gibt er Lehrer, darum gibt er Hirten, darum gibt er jeden anderen auch, um diesem Ziel zu dienen. Denn wenn auch diese da nochmal speziell Aufgaben haben, heißt es auch in Vers 16, wo dieses wunderbare Bild dann gewählt wird, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und das ist der wichtige Punkt an dem Ganzen. Das ist das, was am Ende stattfinden soll. Jedes einzelne Glied tut Handreichung dem anderen und unterstützt und arbeitet mit, dass der gesamte Leib, jeder Einzelne als auch die Gemeinschaft wächst zu Christus hin, sein Reich gebaut werde und sein Name verherrlicht werde auf Erden durch die Erlösung von Menschen und die Heiligung von Sündern. Und dafür sind letztlich auch dann die Ältesten, die Hirten, die Lehre gegeben, dass sie diesen Prozess einfach unterstützen. Und fatal ist es, wenn man das verwechselt mit eben diesem Kirchenmodell, wo ich dann meine Geistlichen habe, die sich um alles zu kümmern haben und denen alles anvertraut wird und wir die Laien sind, die eben, ja, eben brav ihre Kirchensteuer entrichten und damit war es das. Nein, jedes Glied tut dem anderen Handreichung nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Das ist Gottes Plan mit Gemeinde, mit Ältesten und darum, weil diese eben diesen Prozess unterstützen sollen, herrscht Mangel, wenn sie nicht da sind. Aber genauso ist es deshalb, weil dieser Dienst der Lehre, der ja das fordert, so zentral ist, ist es auch wichtig, dass man genau aufpasst, wer in diese Position kommt. Und deshalb gibt Paulus diese ausführlichen Kriterien an mehreren Stellen. Denn ich musste dabei auch ein bisschen an eine Hirtenkonferenz denken, bei der ich war, wo es auch eine Frage- und Antwortrunde gab. Und einer hatte zum Beispiel die Frage, was, wenn ein Ältester im Amt ist, der, bei dem man merkt, er ist nicht für dieses Amt vorgesehen. Und die eigentlich ja, ziemlich einstimmige Antwort dieser so erfahrenen Lehrer da auf der Bühne war, dann habt ihr ein Problem. Und deshalb werden wir uns auch gut damit beschäftigen, mit diesen Kriterien dann, aber das beim nächsten Mal. Amen.